Ja, dann herzlich willkommen von meiner Seite zum letzten Talk des Tages. Und soweit ich auch im Programm gesehen habe, ist das auch der letzte Slot eben ja, der gesamten Veranstaltung hier. Vielen Dank an die Veranstalter gleich mal vorweg für eine sehr schöne Konferenz und die Gelegenheit, hier präsentieren zu dürfen. Auch thematisch passt es ja ganz gut zu dem, was eben vorher vom Herrn Giese gelaufen ist. Automatisierte Systemkonfigurationen mit Capistrano und Puppet. Da gibt es ein paar Überschneidungen, allerdings ist es doch deutlich ein anderer Ansatz, den ich Ihnen vorstellen möchte. Auch ein, ich will jetzt nicht sagen, ein trivialerer Ansatz, sondern ein etwas überschaubarer Ansatz und bricht mit einigen grundlegenden Dingen, die jetzt in der vorherigen Präsentation, wer schon dabei war, auch zu sehen waren. Gut, für den Start will ich mal kurz die Agenda vorstellen. Ich sage ein paar Worte zu meiner Person an der Stelle. Warum überhaupt der Talk, warum überhaupt beschäftigen mit dem Thema. Dann geht es ein bisschen in die Details zu Puppet rein und dann eben in eine Art Problemstellung, die wir da in dem Puppet-Umfeld schon öfters mal aus unserer Sicht gesehen haben und dann eben auch der Lösungsansatz im Umfeld Capistrano etc. pp. Gut, mein Name ist Christian Patsch, haben Sie vielleicht auch schon im Programm gesehen. Ich bin Consultant bei der Firma Gonicus. Wir sind ein Full-Service-Dienstleister im Open-Source-Umfeld, mit Fokus natürlich auch auf Linux-Infrastruktur im ganz allgemeinen Sinne und auch in allen vielfältigen Arten, die es da so gibt. Wir sind ein unabhängiger Dienstleister, das heißt, wir haben keine besonderen Produkte, auch nicht im Open-Source-Umfeld im besonderen Fokus und sind immer sehr bemüht, entsprechend natürlich die Prozesse bei den Kunden so gut wie möglich zu unterstützen. Daher eben auch ab und zu mal ein völlig anderer Blick auf gewisse Dinge, die eben im sonstigen Umfeld gerne als normal interpretiert werden. Und da eben auch gerne der Spezialist der Spezialisten sozusagen. Ja, zur Motivation des Vortrags, da ist eben jetzt einfach das Thema allgemein, warum überhaupt mit einer Lösung wie Puppet oder ähnlichem beschäftigen. Das ist aus meiner Sicht hauptsächlich hervorgekommen durch eben einen Paradigmenwechsel in der kompletten IT-Welt durch Cloud Computing. Jetzt sagt natürlich jeder Cloud, alles ist Cloud, jeder nutzt die Cloud, jeder ist in der Cloud, was auch immer. Man könnte da jetzt auch allein über dieses Thema Stunden referieren. Ich breche es mal ein bisschen runter, einfach auf das Umfeld, in dem wir uns auch die nächste halbe Stunde circa bewegen werden. Und zwar ist es irgendwo halt auch der Wunsch nach einer schnelleren Bereitstellung von Systemen, der Wunsch nach einer einfacheren Bereitstellung von Systemen und auch nach einer IT-Welt, die nicht immer so ja, von Schritt zu Schritt so ganz langsam zum Ergebnis kommt, sondern einfach automatisierter auch. Und das sehe ich halt aus dem Begriff heraus, dass irgendwo Systemadministration agiler werden soll. Jetzt ist agil ja ein Begriff, der in der Softwareentwicklung gerne benutzt wird und auch sich da schon sehr stark durchgesetzt hat. Da interpretiere ich es eben auch so, agil heißt letzten Endes nicht, dass jemand sofort am Tisch steht, wenn irgendwas gebraucht wird, sondern es geht irgendwo auch um die Thematik lightweight, also leichtgewichtige Prozesse zu haben, einfache Prozesse, die eben auch für den Admin überschaubar sind, auch wenn er sie ein paar Tage lang vielleicht mal nicht mehr gemacht hat und die eben auch letzten Endes den Anforderungen aus den Geschäftsprozessen dann auch genügen. Was da weiterhin dem Umfeld noch dazu kommt, ist ein bisschen so eine Ironie der Geschichte aus meiner Sicht. Wir haben ja im Virtualisierungsumfeld so eine Geschichte erlebt, wo eben sehr stark konsolidiert worden ist, wo also ganz viele Systeme von der Hardware heruntergenommen worden sind und wo dadurch auch ein Aufräumeffekt entstanden ist und wo man sich auch mehr Gedanken drum gemacht hat, ob man jetzt wirklich alle Systeme da überhaupt noch braucht. Und jetzt ist es aber so, jetzt hat man natürlich eine Virtualisierungsplattform, jetzt will man die auch nutzen und plötzlich entstehen unheimlich viele neue VMs, wo es eben ganz viel zu tun gibt, die dann eben auch in einem gewissen Zaum zu halten und die auch zu verwalten. Gleichermaßen ist es so, dass der Anspruch an die IT-Infrastruktur auch in Cloud Computing, auch in diesem agileren Umfeld letzten Endes gleich bleibt. Wir wollen eine Stabilität in dem ganzen System haben, es soll verfügbar sein, es soll eine gewisse Kontrolle da sein. Und letzten Endes natürlich auch das Thema schlechthin, natürlich die Sicherheit soll gewährleistet sein und das muss eben auch über gewisse Verwaltungsmöglichkeiten gegeben sein. Selbstverständlich mitkommen tun eben auch in diesem Umfeld häufigere Changes und Deployments, die ich kann eben heutzutage aus meiner Sicht ein System nicht mehr einmal aufsetzen, dann läuft das für 10 Jahre, sondern es wird eben häufiger Änderungen geben, auf die ich in irgendeiner Form eingehen muss. Aus diesem Umfeld heraus letzten Endes haben sich da auch, so kann man das eben auch mal darstellen, diverse Entwicklungsstufen in den Administrationstools gegeben, die eben die vorgegebenen Themen ein bisschen unterstützen an der Stelle. So von ganz früher her, letzten Endes sogar auch noch aus Unix-Welten heraus, ist natürlich schon immer die Möglichkeit durch Scripting gegeben gewesen. Die ist natürlich auch heute noch en vogue und wird auch gemacht. Hat natürlich, wie so vieles, was gerne gemacht wird, auch ein bisschen den ein oder anderen Nachteil. Nicht jeder versteht die dann, jeder hat einen anderen Dialekt, sage ich jetzt mal, was Skripte angeht. Es ist sehr schwierig, das zu standardisieren. Und häufiger kommt es natürlich dann eben auch vor, dass nach ein paar Wochen, Monaten, je nachdem, wie viel man sonst so macht, das gar nicht mehr so einfach nachvollziehbar ist, was man sich da ursprünglich mal zusammengeschrieben hat. Gleichermaßen würde ich da auch sehen, systemspezifische Tools, da denke ich zum Beispiel an so ein Smithy im AIX-Umfeld, wem das zum Beispiel was sagt, einfach Tools, die es schon seit sehr langer Zeit gibt und die schon immer für eine gewisse Grundautomatisierung gesorgt haben, aber eben dann auch wieder sehr speziell und proprietär sind oder auch waren, je nachdem. Ein bisschen weiter ging es dann durch den Wechsel auf SSH, breit verfügbar war im Einsatz, wo man eben durch Sachen wie Remote-SSH, Cluster-SSH-Lösungen einfach Befehle automatisiert einmal eingegeben hat und dann wurden die über eine komplette Rechnerlandschaft rübergezogen. Auch ein guter Ansatz für manches, aber auch nicht der Lösung letzter Satz sozusagen. CF-Engine auch schon sehr, sehr lange am Markt, aber hat sich eben aus meiner Sicht nicht wirklich durchgesetzt in der Zeit, als es noch recht alleine am Markt war, sodass es eben da auch noch nicht diese Bewegung gegeben hat, wie sie jetzt eben da ist. Und ebenso in diese Richtung würde ich eigentlich einordnen, FAI, wer das vielleicht kennt, Fully Automated Installation von der Uni Köln, von Thomas Lange entwickelt, auch ein System, um eben entsprechend eine Systemverwaltung zu realisieren. Allerdings durchaus nicht ganz trivial und in seiner genauen Eigenschaft, in seiner Anwendbarkeit durchaus auch nicht ganz einfach anzuwenden. Aus dieser ganzen Historie, so sehe ich es zumindest an der Stelle, hat sich aber dann irgendwo auch nochmal der Ansatz entwickelt, den vorhin der Giese auch schon mal betont hatte. Wir sind so ein bisschen weg aus diesem Scripting-Umfeld, aus dem Administratoren bauen Lösungen. Wir sind so ein bisschen weiter in dem Umfeld gegangen, in der Richtung, wo die Lösungen aus dem letzten Endes App-Deployment kommen. Also wo eben im Applikationsumfeld regelmäßig Deployments stattfinden und eben auch mit neueren Programmiersprachen wie Ruby etc. Und hier sind eben dann genau diese neueren Administrationstools eben entstanden, die eben als ganz großen Unterschied diese Automatisierung in einem deklarativen Stil halt machen. Also das heißt, es stehen nicht die direkten Befehle drin, die auf dem System zur Administration ausgeführt werden sollen, sondern ich schreibe in einer gewissen Sprache, DSL, der Begriff ist vorhin schon gefallen, Domain Specific Language, beschreibe eben, was auf dem System passieren soll und ich habe eben ein Tool, in dem Fall jetzt zum Beispiel Puppet, was eben dann die entsprechende Ausführung spezifisch für das einzelne System übernimmt. Hier haben wir jetzt natürlich auch schon wieder, wenn man es ein bisschen historisch sieht, eine Entwicklung, wo es eben ein Puppet gibt, was schon mit am längsten mit dabei ist, was daher auch am meisten verbreitet ist mittlerweile. Wir haben einen Chef, was in derselben Liga mitspielt, aber durchaus den einen oder anderen Ansatz fährt. Es gibt ein Ansible, es gibt ein Salt, Tools, die dann wiederum schon erkannt haben, dass die Anwendbarkeit dieser deklarativen Tools dann auch nicht immer der letzte Lösung Schluss sind und so komme ich eben dann hier zu dem Thema, mal gucken, was noch kommt, also Yet Another Deployment Tool wird wahrscheinlich auch noch kommen. Die Vor- und Nachteile ist jetzt schon viel zu gesagt worden, auch im Vorfeld. Sicherlich ist es einfach so, dass eben die Verwendung von diesen Tools wie in Puppet eine gewisse Einarbeitungszeit braucht und dass auch die letzten Endes das Erstellen der Rezepte, der Puppet-Rezepte und auch das Pflegen einer solchen Umgebung doch den ein oder anderen Aufwand verursacht, der so das Normale auch gern mal übersteigt. Das heißt also, sowas lohnt sich letztendlich nur wirklich in einem größeren Umfeld. Es lohnt sich nur wirklich, wenn ich den Multiplikatoreffekt in größerem Stil habe, als das vielleicht in kleineren Umgebungen überhaupt nur der Fall sein kann. Und letzten Endes ist es natürlich auch noch so, der Administrator muss irgendwo umdenken, in der Hinsicht, dass natürlich nicht nur jetzt ein Scripting oder entsprechende Administrationsbefehle wichtig sind, sondern dass eben auch natürlich ein Coding hier stattfindet. Das heißt ja eben sonst Infrastructure as a Code als ein Stichwort in diesem Umfeld. Und das sollte man natürlich auch bei seiner Tätigkeit dann entsprechend berücksichtigen. Ganz kurz zu Puppet, das ist ja das Tool, wo der Vortrag hauptsächlich drum gehen soll. Da sind die meisten Dinge schon im Vortrag vorher gefallen, deswegen werde ich da relativ schnell drüber gehen. Wie gesagt, seit 2005 am Start das ganze Thema Support und auch eine Enterprise-Version verfügbar eben von der Firma Puppet Labs in Portland. Hat eine sehr, sehr breite Unterstützung im Linux-Umfeld. Wie wir gehört haben, auch Windows mittlerweile als eines der supporteten Betriebssysteme. Und wird eben so auch von vielen Cloud-Playern dort mit unterstützt, wie zum Beispiel VMware, die da relativ viel Geld mal reingeschoben haben, um eben gewisse Dinge mit dem Tool auch abbilden zu können. Ruby als die gesetzte Sprache. Und eben von der Entwicklung her von Puppet selber ist es eben so, dass es hier lange Zeit eine sehr, sehr eigene, spezifische DSL gab und dann aber immer mehr den Wunsch, eben auch Plain Ruby zu unterstützen, und das ist jetzt in einer der letzten Versionen im Parser entsprechend noch umgesetzt worden. Eines der wichtigsten Themen, oder zwei dann eigentlich gleich als letzte Bullet Points auf der Folie hier, zum einen Puppet Forge. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch im vorherigen Vortrag schon erwähnt worden ist. Dort kann man hingehen und kann letzten Endes nach der Lösung für sein Problem suchen, wenn man etwas über Puppet ausgeführt haben will, sei es ein PostgreSQL-Server oder eine komplette Anwendung in Java oder wie auch immer. Es gibt da also wirklich eine Anzahl, ich meine mehrere tausend komplette Module, also eben Rezepte, die eben wirklich eine komplette Umgebung dann aufsetzen und die man über das Puppet Forge entsprechend sich organisieren kann und da natürlich auch gemeinsam dran arbeiten kann. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn diese Dinge austauschbar werden, dass man dann wiederum Aufwand an gewissen Stellen erspart. Das Ganze wird eben dann auch durch ein gewisses Ökosystem ausgebaut. Das war im vorigen Vortrag ja auch Thema der Formen. Genauso M-Collective als ein Framework für entsprechende Interprozesskommunikation etc., die also von Puppet Labs gekauft worden sind. Und ich denke, da ist also noch einiges zu erwarten, auch aus dem Umfeld selber. Nun aber von den großen Themen, die Puppet angehen, zurück ins ganz, ganz Kleine. Wir haben schon das ein oder andere Puppet-Rezept gesehen. Ich habe hier mal wirklich ganz, ganz einfache Beispiele auch direkt von der Puppet-Homepage runtergenommen, wo eben einfach gezeigt werden soll, was mache ich da drin. Ich lege halt jetzt hier über ein entsprechendes Statement eine Datei an, stelle eben sicher über den Ensure-Parameter, dass eben der auch dann eine Datei darstellt, und schreibe, kann darüber auch einen kleinen Content reinschreiben. Das dann ein Beispiel für ein Directory, das heißt also anstatt File Directory. Der Test 3 wird dann ein Link. Dann geht das Ganze weiter mit zwei weiteren Statements, die einerseits hier den User Katie anlegen, der soll eben dann entsprechend vorhanden sein, und ein paar Notifies, die dann entsprechend in meinen Logs ausführen. Soll jetzt gar keine große Einführung in Puppet werden und auch nicht sein. Wer sich damit beschäftigen will und kann, dem sei das selber anempfohlen. Es gibt sehr viele gute Bücher und auch Blog-Einträge natürlich zu. Soll der Vortrag gar nicht leisten. Was es leisten soll, ist einfach zu sehen, was passiert letzten Endes, wenn ich das entsprechend ausführe, nämlich dann eben mit dem Puppet Apply. Dann kommen mir entsprechende Meldungen halt zurück, die mir dann auch nochmal eine Auswertung zulassen, dass eben das auch alles funktioniert hat. Und ich sehe eben hier die einzelnen Nachrichten über die entsprechenden Rezepte bzw. Inhalte des Rezepts, wo dann entsprechend die Sachen auf dem System umgesetzt worden sind, in der Theorie hier an der Stelle. Und eben hier diesen Catalog One, der eben hier von Puppet auch aufgezeigt wird. Was dabei jetzt spannend wäre, wenn man es jetzt eben mehrfach laufen lässt, das ist eben dieses Thema Idempotenz, dann werden eben irgendwann nur noch die Notify-Meldungen angezeigt, der Rest ist ja schon vorhanden, sodass ich dann davon gar nichts mehr mitbekomme. Puppet selbst stellt sein entsprechendes Thema, seine entsprechende Lösung mit einer Architektur vor, habe ich eben hier auch mal runtergenommen von den Puppet Labs, die eben grundsätzlich auf einem Master-Node-Konzept basiert. Das heißt, die Nodes sind eben meine Rechner, die ich mit Puppet verwalten möchte, und der Puppet Master ist sozusagen der Chef von dem Ganzen, der eben über alles Bescheid weiß, und diese Nodes kommunizieren dann eben regelmäßig mit dem Puppet Master. Das ist soweit eine nachvollziehbare Architektur, das ist auch, denke ich, soweit überschaubar, bringt aber natürlich mit sich, dass ich diesen Master eben definitiv brauche, ich brauche den immer verfügbar, und er stellt eben auch meine einzige Wahrheit dar. Und auch wenn ich dann eben gewisse Vorteile von habe, wie zum Beispiel zentrale Stelle, wo das alles passiert, zentrale Reporting-Ansätze etc. pp., so ist es eben doch auch ein Thema, was ich mir dann nochmal genauer überlegen muss, weil wie stelle ich halt sicher, dass der zum einen immer verfügbar ist, dass dort in diesen Puppet Master nicht jeder irgendwelche Rezepte reinschreiben darf, der das in irgendeiner Form möchte. Wie stelle ich sicher, dass Nodes an dem Puppet Master überhaupt drankommen? Da wäre dann noch das Thema mit der Puppet Master CA zu nennen, also Nodes, und melden sich eben an dem Master an über eine eigene Certificate Authority, um die man sich dann in irgendeiner Form auch kümmern müsste, weil eben ganz von allein da reinfinden, tut sie sich eben nicht. Aus diesem ganzen Architekturbild, was wir dann auch öfter schon Kunden eben auch präsentiert haben und wo auch schon öfters eben dann Überlegungen gefallen sind, geht man dahin, will man das einsetzen, haben sich doch schon so ein paar Problemstellungen ergeben, die dann öfters mal auftauchen. Zum einen ist halt das Thema der zentralisierten Verwaltung sicherlich manchmal von Vorteil, aber auch nicht immer die beste Lösung für jeden Einsatzzweck. Vor allem halt natürlich die Thematik, wenn ich das zentral aufsetze und lasse die Nodes dann immer bei dem Puppet Master schauen, ob denn da wohl alle Rezepte, also der aktuelle Konfigurationsstand noch ausgerollt worden ist, dann habe ich natürlich irgendwo das Feature, dass das automatisch geschieht und ich manchmal vielleicht auch davon überrascht werde, dass jetzt neue Konfigurationen schon ausgerollt sind, obwohl das noch gar keiner wollte. Das heißt, das ist irgendwo ein Thema, was natürlich dann auch Disziplin, gerade wenn es dann auch ein Team ist, was das Ganze betreut, erfordert. Und das ist natürlich dann auch nicht immer so ganz einfach und kontrollierbar. Genauso ist natürlich so, es ist ein Dienst mehr, für den ordnungsgemäßer Betrieb zu gewährleisten ist. Das heißt, ich muss mich um diesen Puppet Master kümmern, ich muss schauen, dass er verfügbar ist, ich muss sehen, dass es nicht in irgendeiner Form, sagen wir mal, Sicherheitslücken oder Ähnliches gibt, sodass ich natürlich irgendwo hier da auch nochmal einen Aufwand sehen muss. Auf der anderen Seite, das war auch im vorigen Vortrag schon mal zu sehen, dieser Puppet Apply kann ich natürlich auch ganz alleine auf einem System machen. Das heißt, ich lege einfach ein Puppet-Rezept hin und führe Puppet Apply aus. Jetzt habe ich aber natürlich das Problem, dass irgendwie diese Rezepte auch wieder von irgendwoher dahin kommen müssen. Das heißt, bin ich wieder genau wieder auf der anderen Seite. Will man überhaupt nicht unbedingt so haben, und natürlich ist dann auch die Frage, wie überwinde ich gewisse Netzwerkhürden. Meinetwegen, gerade wenn ich mich in DNZs aufhalte oder eben nicht immer alle Ports so zugänglich sind, wie das im einfachsten Fall der Fall wäre. Als Lösung für diese Problemstellung hat ein Kollege von mir, der Herr Wenzel, ein entsprechendes Tool aufgespürt, was eben auch im Ruby-Umfeld schon länger existiert, nennt sich Capistrano, daher auch der Titel des Vortrages. Das ist ein Tool, was aus dem entsprechenden Umfeld Ruby on Rails entstanden ist und was eben sich schon immer darum kümmert, Remote Deployment von Applikationen umzusetzen. Das heißt, das ist einfach eine kleine Erweiterung von Ruby entsprechend, die ich auch dann als Modul dort installieren kann. Und diese ermöglicht es mir eben, entsprechend Remote Tasks umzusetzen auf den entsprechenden Servern, die diese Tasks umgesetzt haben sollen. Das Ganze ist von Wake inspiriert, bringt eine eigene DSL wieder mit. Das heißt, wir haben dann irgendwo auch die zweite da natürlich in dem Umfeld. Sie ist aber durchaus überschaubar zu bedienen. Deswegen durchaus ein guter Lösungsansatz aus unserer Sicht. Das Ganze funktioniert über SSH. Das ist genau der Ansatz, der eben hier gefahren wird. Also letzten Endes von einem Host aus, auf dem ich mich gerade befinde, eben dann per SSH mich auf andere Systeme aufzuschalten und entsprechend die Deployment-Tasks anzustoßen. Charakteristikum von Capistrano ist ein sogenanntes CAP-File, das wird auch so abgelegt entsprechend, in dem die Steuerungen drin sind. Wie sieht sowas dann aus? Ich habe als erstes mal ein ganz triviales Beispiel drin. Ich setze zum Beispiel am Anfang erstmal einen User, das ist also dann derjenige, mit dem ich mich entsprechend auf dem Remote-System einlogge per SSH und die Tätigkeiten ausführe. Dann habe ich hier eine entsprechende Steuerung über Rollen drin. Das heißt, ich kann also unterschiedliche Rollen in meinem CAP-File definieren. Hier gibt es jetzt nur eine, eben nämlich die Puppet-Rolle, und setze dahinter eben die Hostnamen oder IP-Adressen, die dann eben auch bei dieser Gelegenheit durchgeführt werden sollen. Über das Desk mache ich entsprechende Beschreibungen, die ich dort aufsetze. Damit mir das Ganze eben erleichtert mir eben die Übersicht dort zu behalten. Und mache eben dann einen Task, das ist das, was letzten Endes ausgeführt wird. Der heißt jetzt hier in diesem Moment Setup Puppet und wird eben nur auf die Systeme ausgeführt aus dem CAP-File heraus, die eben auch die Rolle Puppet zugewiesen haben. Macht ja auch Sinn. Und der Rest, der dann hier ausgeführt wird, ist ein schlichtes Run über diverse Befehle hinweg, die eben hier jetzt erstmal dafür sorgen, dass jetzt ein neuer Host, der jetzt eben im Netzwerk da ist und über SSH erreichbar ist, dann mit einem entsprechenden Puppet Labs Release-File provisioniert wird. Das heißt, also der hat dann entsprechend den Key des Repositories und die entsprechenden URLs abgelegt, sodass eben dann eine Installation über die Standardbetriebssystemmechanismen dann hier möglich ist. Werde ich auch gleich nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, Verknüpfung mit Puppet, das ist dann eben der nächste Schritt, ist eine relativ einfache, die einfach in der Syntax selber und in dem entsprechenden Umfeld machbar ist. Ist quasi analog zu gewissen anderen Lösungen zu sehen, die es zum Beispiel im Chefumfeld auch gibt. Da gibt es Knife, Solo und so weiter, also nenne ich das hier jetzt auch mal Puppet Solo. Also es geht eben wirklich darum, das nur auf dem gewünschten Host auszuführen. Und das Capistrano ermöglicht mir eben hier eine vereinfachte und entsprechend gute Steuerung. Eben über die schon erwähnten Rollen, wo dann eben die entsprechenden Tasks aufgerufen werden. Gut, bevor wir es dann nochmal genauer anschauen, kurz der Ablauf. Ich habe eben auf einem Rechner dann das Capistrano installiert als Ruby-Gem, kann eben dann über Cap, Taskname und auch andere Möglichkeiten, die wir gleich sehen werden, dann entsprechend aufrufen und ausführen. Es wird dann entsprechende Verbindungen zu dem Server oder den Servern über SSH aufgebaut. Das heißt, wenn ich es hier natürlich einfach haben will, sollte es dann schon möglich sein, dass ich jetzt als ein Benutzer darauf gehe, wo der entsprechende Key schon hinterlegt ist, sodass also die SSH-Anmeldung letzten Endes völlig automatisiert vonstatten geht. Und dann ist es eben jetzt hier so gebaut in dieser Lösung, dass jetzt erstmal ein vorhandenes, schon erstelltes Puppet-Rezept hochgeladen wird auf den Server. Das macht auch Capistrano automatisch selbst über SFTP zum Beispiel. Dann wird eben ein entsprechender Kommandozeilenbefehl ausgeführt über Run und ich kann mir zum Beispiel dann eben noch über Stream Logfiles davon zurückliefern lassen. Für Puppet dann eben jetzt ganz konkret dann Run Puppet Apply, das Puppet-Rezept und dann wird das entsprechend umgesetzt. Gut, dann habe ich noch ein Beispiel Cap-File, bevor es dann an die Live-Präsentation geht. Eben jetzt hier nochmal das, was ich wörtlich schon gesagt habe, im Code als Cap-File umgesetzt. Da geht es eben darum, dass hier ein Check-MK-Agent auf dem System ausgerollt werden soll. Benenne ich einen entsprechenden Task dafür, sage, dass das eben auf die Systeme, die auch die Puppet-Rolle haben soll, dass es für die auch eben auch gelten soll. Damit stelle ich natürlich auch sicher, dass die durch den Lauf auch Puppet installiert haben und mein Puppet-Apply dann dementsprechend funktioniert. Und jetzt ist eben hier noch so der Schritt, immer jeweils zu nehmen, das ist natürlich optional, dass ich eben hier danach dieses Puppet-File wieder von dem Host runternehme. Das heißt, ich vermeide so also auch, dass das dann irgendwie sich da aufstaut, man irgendwann nicht mehr weiß, welche Version dort liegt oder was auch immer. Das heißt, immer nach einem Lauf ist der entsprechende Systemzustand durch das Puppet-File erzeugt. Und danach ist es auch wieder von diesen Konfigurationsfiles befreit. Der FAT-Temp jetzt hier außerdem noch als Angabe, als Hinweis. Sie sehen ja hier, dass wir da mit Sudo auch arbeiten. Das kommt aus einer gewissen Ubuntu-Richtung auch her, logischerweise. Da ist es eben so, dass bei diesem Upload letzten Endes sichergestellt sein muss, dass eben natürlich da, wo das File hingeladen wird, auch eine Schreibberechtigung entsteht. Da kann ich nicht direkt ein Sudo nehmen. Deswegen jetzt halt hier ein FAT, wo ich mir doch recht sicher sein kann, dass ich da auch hinschreiben darf. Gut, dieses Manifest selber kümmert sich dann eben um den Check-MK, sichert eben, dass die Pakete installiert sind, dass das Startskript entsprechend konfiguriert ist und über den XUnit-Daemon dann gestartet wird. Und das ist dann eben auch wieder diese Thematik mit der Idempotenz. Das wird also jedes Mal, kann x-mal ausgeführt werden, das Ergebnis wird das gleiche bleiben. Gut, dann gucken wir mal rasch hier noch auf die Command-Line. Ich hoffe, dass ich da jetzt der Maus hinkomme. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Genau. Dann mal kurz in dieses Cap-File rein. Da sind ein paar mehr Sachen drin. Sie erkennen aber oben auch dieses entsprechende, diese Kurzstatements zum Installieren von Puppet. Das werden wir jetzt auch gleich mal ausführen dann entsprechend. Ich habe halt hier die entsprechenden Anpassungen an User und so weiter vorgenommen und natürlich ist der angegebene User hier auch entsprechend sozusagen schon berechtigt. Das Cap selber kann ich mir hier auch aufrufen. Ich habe zum Beispiel noch die Option mit Groß T, wo es mir also jetzt dieses Cap-File, was ich vorher gezeigt habe, durchgeht und die einzelnen Tasks auflistet, auch mit einer entsprechenden Beschreibung, die ich ja eben vorher unter diesem Desk-Stichwort dann auch an der Stelle vergeben habe. Und hilft mir eben hier auch noch weiter. Das heißt, dass ich kann hier auch weitere Dokumentationen hinterlegen, zum Beispiel mit dem -E-Statement, wenn das eben im Cap-File drin steht, kann er mir das auch entsprechend auswerten. Und ich kann natürlich auch mal außerhalb von Puppet hier einfach entsprechende Befehle ausführen. Nehme ich da einfach, dass ich so einen Invoke-Command mache, dann macht er also entsprechend nur den Befehl, den ich entsprechend über Command angegeben habe, konnektiert sich hier auf eine entsprechende VM, die mit auf dem Notebook hier läuft und zeigt mir eben, dass die jetzt eben seit 30 Minuten gerade läuft über Uptime. Soweit im ganz einfachsten Fall. Dann sehe ich ja hier, dass ich noch weitere Tasks habe. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal das Setup Puppet. Da geht ihm also her und holt sich eben, wie schon vorher gezeigt, das entsprechende Release-File für Puppet auf Ubuntu. Installiert mir danach über die apt-get-Methode die entsprechenden Puppet-Pakete nach. Und danach ist das Ganze eben auch dann vorhanden, sodass ich jetzt also danach dann auch entsprechende Tasks von Capistrano ausführen kann, die jetzt meinetwegen ein Puppet benötigen. Da wäre jetzt zum Beispiel eins hier, was ich noch zeigen könnte, dieses X-Login, wo eben hier steht, dass eben ein externer System-Benutzer angelegt werden soll. So, da lädt er jetzt also, wie schon beschrieben, dieses entsprechende Puppet-File dorthin. Nach temp führt das eben aus. Ich bekomme hier also die Rückmeldungen dann auch entsprechend, die von dem Puppet-File eben ausgelöst worden sind. Und danach habe ich eben entsprechend den Benutzer angelegt an dieser Stelle. Kann man kurz auch nochmal in das, dann das reinschauen. Da sind also entsprechend die einzelnen Puppet-Statements hinterlegt. Mit den entsprechenden Verweisen, mit den eigenen Eigenschaften, die der Benutzer haben soll. Auf Verweist Keys wird eben reinkopiert, sodass der dann eben auch per SSH zugreifbar ist. Ja. An der Stelle irgendwelche Fragen, solange ich noch auf der Command-Line bin? Gut, dann machen wir einfach weiter. Also was er hier halt macht, das ist sicherlich jetzt quasi ein Nachteil an der Methode, wie wir es hier ausführen. Wir machen ja hier nochmal diesen Upget-Update, der steht ja immer drin, weil dieser Task in Capistrano war jetzt ja noch völlig unpuppetized sozusagen. Es ging ja nur darum, das Puppet überhaupt erstmal zu installieren. Das heißt, es sind ja hier einzelne Befehle, die ich hier drin habe. Kann ich auch mal kurz nochmal in das Cap-File reingehen, dann sieht man es hier auch. Genau, also da sind ja die einzelnen Befehle über sudo drin, wo er eben das Release-File als Step holt, dann über dpkg installiert. Das heißt, hier wird das einfach nochmal tun, weil ich ja da die Vorteile von Puppet gar nicht nutze sozusagen. Das ist auch ein richtig erkannter Nachteil der Methode, wie wir das jetzt hier machen. Das ist halt sozusagen der kurze und schnelle und auch praktische Weg. Im Nachgang habe ich jetzt gleich nochmal eine Erweiterung, die das Ganze dann ein bisschen besser noch macht. Genau. Dann vielleicht kurz zusammengefasst eben nochmal die Vorteile aus unserer Sicht, wenn man das über Capistrano eben steuern kann. Es ist halt ein vereinfachtes Setup, ganz klar. Ich muss die komplette Architektur von Puppet nicht mitführen. Es ist eben besser und einfacher kontrollierbar, weil ich letzten Endes die Verantwortung auf den Administrator runterlege und der das eben ganz granular letzten Endes steuern kann und da auch die Möglichkeiten, die den Administrator hat, über Puppet zu administrieren, jetzt auch nochmal an zweiter Stelle kontrolliert werden, nämlich letzten Endes über seinen SSH-Zugang und über seine Sudo-Berechtigung. Der Benutzer, mit dem ich jetzt da drauf gegangen bin, ist eben im Sudo so hinterlegt, dass der jetzt momentan alles passwortlos kann. Aber ich habe natürlich hier unterschiedliche Möglichkeiten, dann wiederum die Kette sicherzustellen, indem dass ich eben gewisse Benutzer nur für gewisse Befehle natürlich freischalte und die wiederum dann explizit in den einzelnen Capistrano-Files dann entsprechend auch benutze. Diese Beschreibung auf der Task-Ebene, denke ich mal, ist auf jeden Fall was die Sache etwas granularer macht, wo ich eben jetzt nicht ein großes Rezept habe, was dann erstmal 5 Minuten läuft, danach ist alles schön und buntig. was eben gerade in gewissen Umfeldern, wo auch letzten Endes das Deploy-Ziel etwas einfacher ist, da eben hilft. Ich brauche keine weiteren Systemdienste. Von einem SSH gehe ich jetzt eben an der Stelle aus, aber das bietet ja durchaus auch gewisse Vorteile und auch Möglichkeiten, das hier nochmal getrennt zu regeln. Und ich habe eben auch ein Tracking, weil letzten Endes ist es so, dass ich dadurch, dass ich mit den speziellen Benutzern reingehe und dann eben über sudo die Administration durchführe, habe ich natürlich auch entsprechendes Tracking, wer hat da wann was gemacht. Ich könnte zum Beispiel darüber auch sicherstellen, dass ich eben immer sehe, welcher Administrator zuletzt hier Änderungen durchgeführt hat. Das ist auch nochmal ein Vorteil von der Regelung, sage ich jetzt mal so. Dann kam ja eben schon berechtigterweise die Frage, ja gut, dieses eine, das ist jetzt nicht idempotent, das macht ja immer wieder dasselbe. Deswegen haben wir uns auch noch ein bisschen weiter schlauer gemacht in dem Umfeld, was Capistrano angeht. Sicherlich haben wir die Idee auch nicht erfunden an der Stelle und haben unter anderem eine weitere Erweiterung gefunden aus dem großen Ruby-Umfeld, was eben auch als Gem installierbar ist. Und das Ding nennt sich eben Supply Drop, was sich eben um erweitertes Zusammenspiel kümmert an der Stelle von Capistrano und Puppet. Habe ich jetzt hier als Beispiel heute leider noch nicht dabei. Das hat aber eben in seiner eigenen Logik als Ruby-Modul entsprechend generische Tasks, die sich dann eben um Puppet selber auch kümmern. Das heißt, ich kann also darüber Hosts auch mit Puppet bootstrappen und die entsprechende Logik liegt dann in diesen Capistrano-Dateien drin. Das ist eine Lösung, die ist von einem Bezahldienstleister wohl aus UK geschrieben worden. Gibt es entsprechende Blog-Einträge auch zu und natürlich die Sourcen auf GitHub, wie das bekannt so ist. Da ist das Hauptziel gewesen letzten Endes, dass eben ein Staging irgendwo möglich ist. Das heißt also, dass einfach unterschiedliche Umgebungen von Dev bis QA bis Production etc. pp. Umgesetzt werden können. Und da war eben auch die Herausforderung oder der Wunsch, dass eben diese kompletten Config-Änderungen einzeln entsprechend durch Ablage in einem Git oder wie auch immer gearteten VCS eben nachvollziehbar sind. Sicherlich kann ich natürlich auch ein Puppet Master an VCS hängen, auch das ist ja möglich. Nur ist das natürlich, wie gesagt, wieder der Ansatz eben von der anderen Seite. Und wie gesagt, das eben dann die Erweiterung, da werden wir uns sicherlich weiter mit beschäftigen. Einen gewissen Nachteil hat das, diese Supply-Drop-Erweiterung wiederum, die ist jetzt von selber nicht so gebaut, dass es sich darum kümmert, dass danach ein System wieder vollständig clean ist. Das heißt, die führt also beim entsprechenden Loslegen ihrer entsprechenden Rezepte immer in R-Sync aus über SSH und kopiert die Rezepte dann auf die jeweiligen Hosts, das heißt, die liegen dann halt da. Also dann müsste ich mich da nochmal ganz explizit drum kümmern, die da auch wieder abzuräumen, was wieder so ein bisschen der Logik der Erweiterung widersprechen würde. Von daher ist da immer so die Frage, was man halt letzten Endes haben will. Ich denke, bei einem typischen normalen Server ist das jetzt keine Tragik, wenn die Rezepte da rumliegen. Bei gewissen anderen Einsatzfeldern wie Webservern oder so würde ich davon eher absehen wollen, aus meiner Sicht. Gut. Ja, genau, natürlich. Das ist ein richtiger Hinweis. Es kommt natürlich schwer darauf an, was in dem Rezept drinsteht. Aber wir gehen davon aus, dass es da nicht auszuschließen ist, dass da Sachen drinstehen, die nicht jeder sehen soll. Genau, genau so ist es. Ja. Gut, damit bin ich mit dem Capistrano soweit durch. Kommen kurz zur Zusammenfassung, einfach um nochmal darzustellen, worum es uns jetzt ging, es erstmal zu zeigen. Es soll halt darum gehen, dass man in so einem Beispiel eben sieht, dass eine Beschäftigung mit den aktuellen Tools auch bei kleineren, überschaubaren Umgebungen lohnt. Also wir machen das jetzt wirklich bei unserem Kundenumfeld, selbst bei 2, 3, 4 Hosts schon, einfach um auch eine gewisse Art von Dokumentation zu haben. Natürlich auch eine Möglichkeit, Dinge wiederzuverwenden. Ist ja auch eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Das heißt, für gewisse typische Installationen habe ich eben dann Puppet-Rezepte, die ich entsprechend verwenden kann. Die ich natürlich durchaus in kleineren Teilen anpassen muss, aber die, wo ich jetzt eben nicht dann immer dafür sorgen muss, dass jetzt beim Kunden auch ein funktionierendes Puppet mit Puppet Master etc. zur Verfügung steht, sondern ich nehme mir einen Admin-Host her, auf dem Capistrano Ruby verfügbar ist. Ich installiere über den gezeigten Weg den entsprechenden Puppet Agent und führe den eben solo aus. Und der ganze Kram ist dann relativ einfach auch dann von der Funktionalität her. Die potenziellen Nachteile, wie sie aufgezeigt worden sind, können entsprechend ausgeglichen werden. Und das sehe ich da auf jeden Fall als gegeben an. Also Lernkurven-Initialaufwand ist an der Stelle deutlich niedriger, als wenn ich eben hier wirklich eine komplette Umgebung einführe mit all ihren anhängenden Themen, die da hinten dran kommen. Vorteile, wie schon genannt, bleiben bestehen, Wiederverwendbarkeit, Dokumentation und eben auch so ein bisschen diese Thematik vermeiden von Silo-Wissen. Das ist ja auch immer sowas, wenn mehrere Administratoren zum Beispiel an den Server dann rangehen, der eine macht dies und der andere dann den nächsten Task, ist natürlich dann auch dieses übergreifende Wissen nicht gegeben. So sind diese Themen abgelegt im Capistrano-Fall bzw. in den Puppet-Rezepten. Und das ist also aus unserer Sicht da irgendwo was einer Best Practice oder einem Best Fit irgendwo entspricht. Ich sage ja nicht, dass man deswegen alle Puppet Master dieser Welt ablösen sollte, aber es gibt mit Sicherheit Umgebungen, wo das Sinn macht, das auf diese Art und Weise zu tun. Ja, dann bin ich soweit durch. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit trotz der späten Stunde und wäre dann noch für Fragen da. Vielen Dank. Ist eine gute Frage, kann man machen. Die Frage war, warum man nicht gleich alles mit Capistrano macht. Ist eine berechtigte Frage. Wir sehen halt bei Puppet noch gewisse Vorteile, was halt Wiederverwendbarkeit angeht von den Rezepten, weil Puppet ja von den Betriebssystemspezifika durchaus abstrahiert, sodass ich also da ein paar Vorteile gewinne. Zum anderen ist es so, dass ich natürlich auch nicht zumindest aus unserer Sicht nicht der optimale Weg, sozusagen jeden einzelnen Task dann wiederum einzeln anstoßen zu müssen. Weil ich kann ja schon über Rezepte, sobald die mal etwas mächtiger sind, eine entsprechende Abhängigkeitshierarchie und so weiter aufbauen, was ich jetzt im einzelnen Capistrano etwas schwieriger machen könnte. Ja, also die Frage war, ob das jetzt völlig unabhängig ist von Betriebssystemen, völlig nicht, aber es gibt natürlich Dinge, die eben generisch sind und die sich zum Beispiel dann drum kümmern, also meinetwegen ein typisches Beispiel wäre, was auch noch einfach zu handhaben ist, User anlegen. Ist je nach Linux-Distribution durchaus unterschiedlich, manchmal User-Add mit Optionen, manchmal Add-User mit anderen Optionen und das Puppet geht eben her, brauche ich eben nur schreiben, User Katie ensure created oder ensure present und dann ist er eben da und ich brauche nicht nachzudenken, passiert das auf dem System und es ist auf Linuxoiden oder Unixoiden Systemen auf jeden Fall gegeben. Windows ist zugegebenermaßen eine andere Baustelle, muss ich aber echt zugeben, da haben wir jetzt den Vorteil oder wie immer man das nennen soll, damit haben wir jetzt sehr wenig zu tun letzten Endes aus unserer Sicht hier. Ja, genau, ganz klar. Aber da gibt es natürlich auch, also es gibt natürlich auch, also bei Windows wäre jetzt überhaupt schon mal das Problem, dass man natürlich nicht standardmäßig einen SSH-Zugang hat auf Windows. Ne? Also das würde jetzt... Okay. Keine weiteren Fragen? Dann sage ich nochmal vielen Dank und wünsche auf jeden Fall schon mal einen schönen Nachhauseweg.